Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir reden heute über Vorurteile. Und da höre ich Sie schon zu Hause sagen, ich habe doch gar keine. Am Ende der Sendung, am Ende der zwei Stunden, haben wir hoffentlich alle gemerkt, jeder und jede hat so seine Schubladen im Kopf. Und das macht ja durchaus auch Sinn, wenn wir, denken wir jetzt mal, zum Beispiel alte Menschen sehen, die an der Ampel stehen und warten vielleicht. Wenn wir das dann direkt registrieren, dann haben wir das Vorurteil, sind ein wenig langsam und gehen nicht so schnell aufs Gas, lassen die erstmal rübergehen. Das kann ja dann tatsächlich auch sinnvoll sein. Wenn wir aber generell denken, alte Leute sind langsam und tattrig, dann trauen wir ihnen am Ende gar nichts mehr zu. Das wäre der Nachteil von so einem Vorurteil. Das schadet nämlich nicht nur den alten Menschen, sondern vor allem der Gesellschaft. Wir wollen heute also unsere Schubladen im Kopf mal angucken. Vielleicht sogar ein bisschen aufräumen und da können Sie mitmachen unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schicken uns eine Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ihr Umgang mit Vorurteilen, der interessiert uns hier und uns, das sind außer mir noch die Journalistin und Podcasterin Vanessa Wu und der Sozialpsychologe Jens Förster, die ich an dieser Stelle einmal ganz herzlich begrüßen möchte in Köln und in Berlin. Hallo an Sie beide.
Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Vorurteile sind in gewisser Weise ja auch Gewohnheiten, wenn die einmal festgehakt sind und nicht mehr überprüft werden. Und genau das wollen wir uns ja heute vornehmen bis 11. Sie können sich beteiligen per E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder Sie rufen uns an unter der 0800 2254 2254. Bei mir hier ist Vanessa Wu, Zeitjournalistin, also Journalistin bei der Zeit und in ihrem Podcast Rise and Shine nimmt sie gern Klischees gegen Asiatinnen aufs Korn. Ich grüße Sie, Frau Wu. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Ein solches Klischee ist ja, vietnamesische Schülerinnen und Schüler sind fleißig und strebsam. Ist das eigentlich ein angenehmes Vorurteil?
Das möchte man meinen, dass man ja irgendwie gerne als klug gilt und so weiter. Aber erstens sind Kinder nicht gerne Streber, das ist das eine. Und das andere, dieses Klischee taucht nicht irgendwann auf, sondern es kommt ganz oft dann, wenn man mit anderen Gruppen verglichen wird. Also mir fällt auf, dass dieses Vorurteil Vietnamesen oder Asiaten seien so gut integriert, so super gut in der Schule und alles. Das kommt dann, wenn Anti-Islam-Debatten wieder auftauchen. Dann werden Vietnamesen immer wieder hergehalten, zu zeigen, na, sehen Sie doch, hier sind die Muslime, die sind irgendwie nicht so gut integriert, aber es geht auch anders. Wir haben die Vietnamesen und die sind so super klug. Und so ist es natürlich extrem unangenehm, wenn man dieses vermeintliche Kompliment
wird, ne?
Genau, nur bekommt, um ausgespielt zu werden.
Sie sind Deutsche, im Beruf sind Sie mehrfach ausgezeichnet worden. Kratzt es Sie überhaupt noch, mit Vorurteilen konfrontiert zu werden?
Von fremden Menschen gar nicht, also auf der Straße oder so. Aber im persönlichen Umfeld dann doch. Da kommen diese Vorurteile aber viel subtiler. Das sind dann so Dinge, ja.
Das fand ich jetzt eben interessant, dass Sie gleich sagen, die Unterschiede, also auf der Straße und zu Hause. Ich hätte jetzt zu Hause überhaupt keine Vorurteile eben erwartet. Was hören Sie auf der Straße?
Also jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Zeit war sehr stark das Vorurteil, dass asiatisches Essen schmutzig sei oder dass es irgendwie fehlerbehaftet sei und daher komme auch dieses Coronavirus. Das heißt, die Leute schreien Corona oder äußern sich einfach generell abfällig über Essen.
Wenn man sie sieht, wenn sie ihnen entgegenkommen auf der Straße, einfach so.
Genau, das kommt also wirklich komische Rufe oder im Restaurant oder es gibt dann komische Fragen oder es wird ganz komisch gekichert. Ich war letztens in einem chinesischen Restaurant, wo ich weiß gar nicht, warum die Leute da reingegangen sind, aber sie haben dann die ganze Zeit noch gelästert über dieses Essen.
Und im Privaten werden sie auch mit Vorurteilen konfrontiert?
Genau, da kommen sie nicht ganz so plump darüber, nicht als Beleidigungen rüber, aber speziell bei Menschen, die als asiatisch gelesen werden, sind es natürlich vermeintlich harmlose Nachfragen zum Essen. Dann dieses Streber-Klischee, das kommt ganz stark verbunden damit, ob asiatische Menschen überhaupt vernunftbegabte Wesen sind oder in Wirklichkeit nur Copycats und Dinge klauen können und handwerklich ganz gut sind, aber nicht in der Lage, selber zu reflektieren oder gar selbst kreativ zu werden. Das ist sehr gängig. Dann gibt es natürlich auch Vorurteile gegenüber asiatischen Frauen. Also dass irgendwie Menschen in ihrem Kopf haben, und das spiegelt sich vor allem im Intimbereich wieder, dass asiatische Frauen besonders unterwürfig seien oder gefügig seien. Es gibt da dieses Bild der femme fatale oder einfach auch dieses Bild der vielen Scheinehen oder Männer, die sich irgendwie Frauen aus Südostasien holen.
Wenn Sie damit konfrontiert werden, gehen Sie da immer gegen an?
Es kommt darauf an, wie viel Energie ich gerade habe. Also wenn mir Menschen sehr wichtig sind, dann suche ich mit ihnen das Gespräch und sage, hör mal zu, das verletzt mich und das schlägt in so eine ganz bestimmte Kerbe und nehme mir dann auch Zeit, das zu erklären. Aber ich suche nicht immer diese Konfrontation, weil gerade in Nahbeziehungen, wenn man auf einer WG-Party ist oder in so einer Freundschaft, dann tut das manchmal weh und manchmal schlucke ich es, glaube ich, eher, anstatt das direkt immer anzusprechen, um einfach auch die Situation so cool zu bewahren. Und ich glaube nicht nur, damit die anderen sich wohlfühlen, sondern es geht ja auch um mich. So, mein Abend ist auch ruiniert, wenn ich anfange, aus so einem harmlosen Gespräch einen Streit zu machen oder eine sehr ernsthafte Diskussion anzettle.
Die Stichworte harmlos und ernsthaft, das ist interessant, ne? Weil bei Ihnen kommt es gleich ernsthaft an und es wird wahrscheinlich oft gesagt, mein Gott, das war doch gar nicht so gemeint. Was bist du so empfindlich? Das werden Sie wahrscheinlich dann in solchen Fällen öfter hören.
Oft, ja. Menschen sind dann total überrascht, warum ich dann erstmal geknickt oder verletzt auch reagiere oder wütend auch manchmal. Aber man kann es ja nicht so verstehen, dass man einmal in seinem Leben einen komischen Spruch abkriegt und dann den kontextualisieren muss. Es ist ja gerade eine lustige Stimmung, alle sind leicht angetrunken oder so. Sondern wenn man geboren wird und schon von Anfang an als kleines Kind mit solchen Sprüchen und Vorurteilen konfrontiert wird und immer gegen sie angeht, dann staut sich das irgendwann auf. Und wenn man irgendeine Sache lang genug runtergeschluckt hat, dann kommt es halt doch irgendwann mal nach oben.
Ich möchte Jens Förster mit ins Gespräch holen. Jens Förster hatte Lehrstühle für Psychologie in Bremen, Amsterdam und Bochum inne, ist Mitbegründer des Systemischen Instituts für positive Psychologie in Köln und beschäftigt sich dort auch ganz praktisch mit Vorurteilen und ihrer Wirkung als Berater, als Therapeut. Herr Förster, herzlich willkommen nochmal in unserer Runde.
Guten Morgen, Frau Heise.
Wie unterscheiden sich eigentlich, wir haben eben sowas gehört von so Harmlosigkeiten, das würde ich jetzt vielleicht mal Klischee nennen, aber wie unterscheiden sich Klischee, Vorurteil und Stereotype, die wir im Kopf haben, wenn wir das Wort auch noch dazu nehmen?
Ja, in der Psychologie reden wir eigentlich fast immer nur von Stereotypen und von Vorurteilen. Also das Klischee wäre eher etwas, was eindeutig falsch wäre. Ja, solche Vorurteile wie Frauen können nicht führen, Frauen können nicht rechnen. Das wären tatsächlich Klischees, die eindeutig einer objektiven Prüfung nicht standhalten würden. Ja, also wo man ja auch messen kann, wo man mathematische Fähigkeiten bei Kindern messen kann und wo man merkt, wenn man zum Beispiel Grundschüler und Grundschülerinnen jetzt testet, dann sind da überhaupt keine Unterschiede mehr zwischen Mädchen und Jungen. Diese Unterschiede verschärfen sich allerdings dann über die Jahre. Also im Gymnasium gibt es schon viel weniger Mädchen, die an Mathematik interessiert sind. Und wenn man da ganz an die Spitze geht, Mathematikprofessorinnen gibt es dann schon überhaupt nicht mehr. Was für uns dann auch tatsächlich so ein Hinweis darauf ist, dass die Gehirne erstmal so relativ gleich ausgebildet sind, aber dass dann durch Erziehung und durch Motivation und wahrscheinlich auch durch viele unbewusste Diskriminierung, denn es ist hier nicht den Lehrern immer zu unterstellen, dass sie bewusst diskriminieren, dass sie also bewusst die Mädchen nicht motivieren. Aber da passieren Dinge durch die Sozialisation, durch Lernprozesse, die dann dazu führen, dass es tatsächliche Unterschiede hinterher gibt.
Das ist die Seite derjenigen, die Vorurteile oder eben mit Stereotypen konfrontiert werden. Wie entsteht eigentlich so ein Vorurteil? Spielt da also die Emotion eine Rolle? Je emotionaler ich mit so ein Vorurteil irgendwie aufgenommen habe, desto stärker verankert ist das?
Das ist noch ein bisschen komplexer. Also man könnte ja erstmal, wir unterscheiden das Stereotype von Vorurteilen. Stereotype sind erstmal so ganz kalte Wissensstrukturen. Ja? Wir lernen ja in unserer Gesellschaft bestimmte Assoziationen. Wir lernen zum Beispiel, dass Herdplatten heiß werden können. Ja? Und so lernen wir auch über bestimmte soziale Gruppen, wie zum Beispiel im Moment, dass asiatische Kulturen irgendwie anders essen. Oder das haben wir auch schon in der Kindheit gelernt, dass sie anders essen. Aber im Moment lernen wir irgendwie sowas durch die Medien, lernen wir eine Verknüpfung, dass da irgendetwas besonders problematisch wäre mit diesem Essen. Ja? Und diese Verknüpfung, die speichern wir ab und die speichern wir selbst dann ab, wenn wir uns für tolerante Menschen halten, weil unser Gedächtnis einfach lernt. Ja? Also wir nehmen Assoziationen in der Umwelt wahr und wir speichern die ab. Und dann ist das Problem bei diesen Stereotypen, dass halt selbst wenn sie gar nicht mit einer großen Emotion daherkommen, sondern wenn ich einfach nur irgendwie in einer blöden Zeitschrift sowas lese, ja, dann oder in Facebook, dann speichert sich das ab und es kann dann dazu führen, dass ich also, wenn ich sehr beschäftigt bin und in einem Supermarkt einkaufe, dass ich mich dann in dem Moment automatisch und unbewusst gegen asiatisches Essen entscheide oder gegen ein asiatisches Produkt. Ja. Also das sind erstmal so diese kalten Stereotype. Vorurteile, das sind für uns eher bewusste, stark emotionale, intensive Bevorzugungen oder Ablehnungen. Ja, also dass ich sage zum Beispiel, ja, wenn man mich jetzt nimmt, dann würde ich irgendwie sowas sagen wie, ich setze mich mit AfD-Lern nicht an den Tisch. Ja, das wäre ein
das ist Ihr Vorurteil.
Das wäre mein Vorurteil und es wäre ein Vorurteil, weil ich es tatsächlich noch nicht gemacht habe, weil ich mich auch entschieden habe, mich mit diesen Argumenten nicht auseinanderzusetzen. Und so passiert das im Alltag halt relativ häufig, dass zum Beispiel einige Leute sagen, ich setze mich nicht mit Asiaten an den Tisch, ich möchte keine Frauen als Führungspersönlichkeiten und so weiter. Und dann wird es eben auch emotional. Aber diese Vorurteile sind normalerweise was Bewusstes.
Sie haben eben genickt, Frau Wu, bei dieser Verknüpfung mit dem Essen und Medien.
Ja, ich glaube, was mir noch wichtig wäre, ist, es geht ja, diese Verknüpfung hat ja reale, materielle und physische Ursachen für viele Menschen. Also Menschen, viele asiatische Restaurants hatten eine wirklich schwere Zeit, als das Virus ausgebrochen ist, weil Leute einfach gedacht haben, nein, die sind schuld jetzt daran, dass wir diese Pandemie haben, das ist das eine. Das andere ist, dass es auch wirklich auf der Straße überschwappt in Gewalt. Also ich sehe in meiner Community, dass Menschen angespuckt werden, beschimpft werden, geschlagen, geschubst so. Und das hat schon stark zugenommen aufgrund dieser unmittelbaren Verknüpfung.
Über Vorurteile geht es heute, um Vorurteile geht es heute in diesen 2 Stunden im Gespräch unter der 0800 2254 2254. Können Sie sich beteiligen? Haben Sie oder würden Sie zugeben, Vorurteile zu haben? Wir reden auch darüber, wie Vorurteile vermieden werden oder wie Sie auf Vorurteile reagieren. Am Telefon begrüße ich jetzt Petra Hannemann. Schönen guten Tag, Frau Hannemann.
Guten Tag, ja, auch in die Runde.
Vorurteile, ist ja ein schwieriges Thema, oder? Wie sehen Sie das?
Ein sehr schwieriges Thema. Und ich denke, es gibt eben auch positive Vorurteile. Sie hatten da das mit den alten Menschen und dem langsamen Gang thematisiert, ganz am Anfang. Und ich bin 69 und benutze einen Rollator, weil ich also nicht mehr in allen Teilen meinen eigenen Körper habe, sondern zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk. Und damit mich nicht so besonders wohlfühle. Und um sicher zu laufen, benutze ich dann dieses Ding. Und mir fiel, als Sie das Thema angesprochen haben, so ein blöder Witz ein. Ich weiß nicht, wann der entstanden ist. Was machen die Pfadfinder Gutes? Jeden Tag eine gute Tat. Und der Witz ist dann, was weiß ich, ein Pfadfinder ist ja noch nicht so besonders alt und er versucht nun einer älteren Dame über die Straße zu helfen und erst als sie die gegenüberliegende Straßenseite erreicht haben, sind 2 Ampeln dazwischen, kann sie ihm klar machen, ich wollte ins KDW und nicht in die Ansbacher Straße auf der anderen Seite. Und ich finde das immer noch witzig. Und bisher hat mir auch noch keiner versucht, über die Straße zu helfen. Aber immerhin hat mir schon mal jemand hier und dort geholfen. Als ich also mal mit dem Rollator gestürzt bin, das war im Winter, da waren also 3 Leute zur Stelle und wollten mir hochhelfen. Fand ich sehr positiv.
Das ist das Positive, genau. Aber dieser Witz zeigt ja genau, dass man das Vorurteil im Kopf hat, also der helfe ich mal, ich frage auch gar nicht erst, die braucht bestimmt Hilfe und dann werden sie eventuell über die Straße geschoben, wo sie gar nicht hinwollen. Das ist so,
sie hat gefragt und ich habe allen gesagt, nein, danke, das geht alleine.
Herr Förster, positive Vorurteile? Ist ja interessant, was Sie da anspricht, Frau Hannemann.
Ja, ich glaube, Frau Hannemann hat einfach diese Orientierungsfunktion nochmal von Vorurteilen irgendwie ganz deutlich gemacht. Na, es ist natürlich so, dass ein Wissen über andere, ja, ein Wissen darüber, wie sich alte Leute normalerweise verhalten, uns im Alltag hilft. Es hilft uns auch dann zu helfen, ja, unsere Hilfe wirklich anzubieten. Aber das, was dann eben in dem Witz passiert, ist, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass alle alten Menschen Hilfe brauchen oder dass alle Schwulen kreativ sind und dass alle Asiaten gut Geige spielen und besonders intelligent sind und motiviert sind. Und dieses Don't judge a book by its cover, das ist halt das Problem, dass wir irgendwie alle über einen Kamm scheren, so sagt man im Deutschen, ja, und dann nicht mehr auf die individuelle oder individualisierte Information Rücksicht nehmen und dann teilweise auch nicht mehr fragen. Und ich finde, helfen hat auch immer diese zwei Seiten. Helfen bedeutet manchmal ja auch, dass man den anderen klein macht und den anderen für ohnmächtig ansieht. Und auch helfen kann von manchen Gruppen, wird von manchen Gruppen durchaus als negativ empfunden. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt Mädchen betüddel im Matheunterricht und ihnen damit das Gefühl gebe, ja, du kannst das ja eigentlich nicht, ne? Du bist ja eigentlich ein bisschen zu doof, aber ich helfe dir jetzt mal gerade, dann ist das auch etwas, was eben auch nicht besonders gut ankommt. Es kommt da immer auf den Kontext an. Und ich glaube, diese Vorurteile orientieren uns, die geben uns eine Orientierung im Leben, aber sie sind eben auch häufig einfach zu grob, zu generalisiert und treffen auf uns als Individuen dann auch nicht mehr zu.
Also Vorurteile haben beide Seiten. Frau Hannemann, danke, dass Sie das schon mal so hier mit ins Spiel gebracht haben und ich wünsche Ihnen mal Menschen, die vorher fragen, wenn sie helfen.
Ja, gut, danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Rebecca Ferguson ist in einer Castingshow entdeckt worden mit 23. Also, um es jetzt nochmal wieder auf unsere Sendung zu münzen, keine Vorurteile gegen Castingshows. Um Vorurteile geht es nämlich, um Schubladendenken, über Sinn und Unsinn von Vorurteilen. Zusammen mit Vanessa Wu, Journalistin, und Jens Förster, Sozialpsychologe. Ich habe Sie, Herr Förster, eben lachen hören im Hintergrund. Also Castingshows hätten Sie schon ein Vorurteil.
Ach, ich weiß nicht. Ich finde da gerade, was ich gerade interessant finde, ist tatsächlich die Castingshow The Voice, weil ich bin ja selbst Sänger. Ich habe ja selbst Operngesang studiert und man kennt natürlich diesen Effekt, dass auch der Gesang oder die Qualität des Gesanges beurteilt wird anhand der Attraktivität der Sänger und Sängerinnen. Und wenn man jetzt mal The Voice rausnimmt, das ist Experiment, ist ja tatsächlich irgendwie ganz, ist ja der Versuch einer Objektivität. Ne? Da sieht man nicht, wer singt. Ich weiß also nicht, ist das eine Asiatin, ist das eine dicke, eine dünne, eine alte, eine junge Frau. Und da wird ja gerade dieser Prozess der Stereotypisierung und Diskriminierung im ersten Moment einmal vermieden. Und das gibt es ja auch Entsprechungen bei Bewerbungen. Ne? Es hat ja mal eine Studie der Bundesregierung gegeben, wo man versucht hat, blinde Bewerbungen zu untersuchen. Also solche Bewerbungen, wo ein Foto fehlt, wo Familienstand fehlt und weitere persönliche Informationen.
Und das müsste ja zum Teil schon der Name fehlen, oder? Frau Wu, wie reagiert wird auf Ihren Namen reagiert?
Ach, das kommt ganz drauf an. Ich glaube, auch positiv, wenn man in bestimmten Bereichen arbeitet.
Mhm. Ja gut, da haben wir es auch wieder, die positive
Konnotation. Wo man Quoten braucht.
Ja. Mhm. Aber Sie sind jetzt, Herr Förster, bei der Idee, irgendwie gegen Vorurteile vorzugehen oder Vorurteile quasi, nicht dagegen vorzugehen, sondern eigentlich sie nicht wirken zu lassen, oder? Mit diesen Beurteilungen, die quasi hinter einem Paravent spielen, also kein Foto oder sowas.
Genau, also das ist ja die Möglichkeit, also unser Gedächtnis arbeitet ja einfach so, dass ich, sobald ich irgendwie einfach nur höre, dass es sich um eine Frau handelt, die jetzt irgendwie vorspielt, zum Beispiel bei einem Vorspiel, bei einem Orchester, ja, dann geht ja eine Schublade auf und man hat festgestellt in der Forschung, dass zum Beispiel Frauen in Orchestern diskriminiert werden, genauso übrigens wie Asiaten und Asiatinnen. Bei Frauen ist das Vorurteil, sie nehmen das Spiel nicht so ernst, sie sind zu emotional. Bei Asiaten und Asiatinnen war das Vorurteil, sie sind zu kalt. Sie sind technisch super, aber sie sind irgendwie zu kalt. Und dadurch wurden zum Beispiel in amerikanischen Orchestern tatsächlich in den 70er, 80er, 90er Jahren kaum Frauen angestellt und kaum Asiaten und Asiatinnen. Als man dann den Paravent eingeführt hatte, ja, also dass die Leute hinter dem Paravent spielten, da hatten plötzlich alle irgendwie dieselben Chancen und es wurden alle angestellt. Und genau das meinte ich eben mit den blinden Bewerbungsverfahren. Es geht ja bei Bewerbungen oder bei Stellen erstmal um Qualität, ja, um Zeugnisse, um Qualifikationen. Und die sehe ich manchmal bei bestimmten Minderheitsangehörigen nicht. Das sind unbewusste Diskriminierungsprozesse. Es hat eine Untersuchung in der Schweiz gegeben, dass da hat man immer dieselben Bewerbungen losgeschickt. Nur einmal war ein Bild einer verschleierten Muslima darauf zu sehen als Foto. Einmal gab es eine Türkin, die nur einen türkischen Namen hatte. Und einmal war dieselbe Bewerbung mit einem deutschen, deutsch aussehenden Bild, also einer deutsch aussehenden Frau praktisch ausgestattet. Und was dabei herauskam, war, dass die Deutsche mit denselben Qualifikationen irgendwie sehr viel häufiger die Stelle dann bekam, also eingeladen wurde wenigstens zum Bewerbungsgespräch als die Türkin, und am wenigsten häufig wurde die verschleierte Türkin eingeladen. Mhm.
Also tatsächlich die gleiche Bewerbung eben, und ja, da sieht man, ist das so, weil die Forschung, was Vorurteilsforschung tatsächlich kann, würde mich da interessieren, weil keiner gibt seine Vorurteile zu. Wenn er jetzt so quasi hinters Licht geführt wird oder eben nicht aufhört, dann treten sie zutage. Aber wie forscht man überhaupt über Vorurteile? Wie kriegt man das raus, dass jemand ein Vorurteil hat?
Naja, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Ansätze. Mein Ansatz ist in der Forschung, und das ist eben auch gerade mein Ansatz in dem neuen Buch, Schubladen auf, Schubladen zu, weil ich glaube, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ihr seid die Rassisten und ihr sind die Sexisten, das ist ein Ansatz und das kann man auch erforschen. Ja? Nur ich finde es eben spannend zu gucken, was sind denn meine eigenen Schubladen? Ja, wo bin ich eventuell? Wo diskriminiere ich eventuell? Und das vielleicht sogar unbewusst. Und das kann man in solchen Experimenten ganz schön zeigen, ja, dass ja, ich glaube, die Leute, die da so jetzt Personalbüro spielen und sagen, die stelle ich ein und die stelle ich nicht ein, die wollen ja erstmal nicht diskriminieren, sondern die wollen ja erstmal eine gute Entscheidung fällen und wählen dann trotzdem überzufällig eben diese weiße Bewerberin aus und nicht irgendeiner Türkin. Und das andere, es gibt dann ganz interessante zum Beispiel experimentelle Designs wie dieses Ballerspiel Shooting Bias. Da werden am Computer Männer gezeigt, die entweder eine Waffe in der Hand haben oder keine Waffe, wie ein Handy oder so. Und sie müssen am Computer schießen, wenn sie eine Person mit einer Waffe sehen. Und sie müssen nicht schießen, also sie dürfen müssen einen anderen Knopf drücken, wenn die Person ein Handy in der Hand hat. Und was man da zeigen kann, ist, dass überzufällig von fast allen Versuchspersonen, also auch selbst wenn ich jetzt davor sitzen würde, Schwarze häufiger erschossen werden in diesem Computerspiel als Weiße. Auch wenn sie zum Beispiel nur ein Handy in der Hand halten. Also das wären so Versuchsdesigns, wo man zeigen kann, dass wir alle Vorurteile haben.
Ich finde den Aspekt auch total wichtig und interessant, weil auch die Maßnahmen, die Sie vorhin angesprochen hatten, man kann bei Bewerbungen zum Beispiel anonymisieren oder eine Person nicht sehen. Damit können wir uns, glaube ich, vorübergehend austricksen. Aber letzten Endes, glaube ich, müssen wir zu einer Kultur finden, wo man seine Vorurteile erstens sieht und sie sich eingesteht und alle irgendwie daran arbeiten und niemand auch so tut, als wäre er frei von Vorurteilen.
Weil
Vorurteilen,
absolut, ja.
Kommt so schnell irgendwie hoch, naja, du hast ein Problem, wenn du ein Rassist bist oder so. Mhm. Aber was ich auch gerne mag, ist auch innerhalb zum Beispiel, also auch ich als Frau mit Migrationshintergrund und Arbeitereltern habe natürlich auch Vorurteile. Und zwar übrigens auch genau gegen diese Gruppen, weil ich bin ja auch nicht im Vakuum aufgewachsen, sondern innerhalb dieser Gesellschaft. Und dann gibt es ganz viele Bereiche, in die ich noch nicht so gut vorgedrungen bin, wo ich kein so tiefes Verständnis habe. Menschen mit Behinderungen, dicke Menschen zum Beispiel, Menschen mit verschiedenen Geschlechteridentitäten. Was ich mir aber dann irgendwie auch frage, und vielleicht haben Sie auch eine Antwort darauf, ich stelle jetzt einfach mal auch eine Frage. Wie kommen wir denn dazu, ein Vorurteil besser einzugestehen? Ich habe nämlich das Gefühl, wenn man sowas überhaupt erst anspricht, dann sind die Leute irgendwie ganz dankbar, wenn man ihnen ganz kurz Verantwortung abnimmt, indem man ihnen zum Beispiel so eine anonyme Bewerbung gibt. Aber so ganz grundsätzlich lassen sich die Menschen nicht damit konfrontieren, weil dann gleich Scham und Abwehr kommt als Gefühl. Ganz stark. Und sobald wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt erstmal Scham und Abwehr, dann ist eigentlich vorbei. Also dann geht es auch nirgendwo mehr weiter, weil dann muss ich mich nur noch damit beschäftigen, der Person gut zuzureden, damit sie sich nicht mehr so stark schämt.
Naja, also ich finde, Scham ist ja eine soziale Emotion. Also bei Scham würde ich jetzt mal so sagen, da fühlt man ja, dass man etwas getan hat, was die sozialen Normen übertritt, ja, überschreitet. Und ich finde, das ist der erste Punkt. Also wenn ich mich schäme, weil ich merke, oh, ich habe mich jetzt einfach nicht auf den leeren Sitz neben der schwarzen, übergewichtigen Frau gesetzt, dann ist das ja erstmal so der Punkt, wo ich zur Besinnung komme, ja, wo ich ein Bewusstsein entwickle, okay, das war vielleicht nicht in Ordnung. Und es könnte ein Vorurteil gewesen sein, warum du dich da jetzt nicht hingesetzt hast. Und so kann das ja erstmal anfangen. Also ich glaube auch, dass das Bewusstsein dafür, dass ich selbst Schubladen im Kopf habe, das war die Intention des Buches, mehr eigentlich schon fast nicht, ja, dass man sich selbst bewusst darüber wird und selbst in allen möglichen Richtungen mal schaut und sich selbst exploriert und sich selbst beobachtet, ja, mal von oben, wie so ein aus dem Adlerhorst, um zu gucken, wo habe ich Vorurteile, die ich nicht okay finde. Mhm. Ja? Also es gibt natürlich welche, wo ich denke, die haben eine bestimmte Berechtigung oder, wie ich es gerade erzählt habe, mit Rechtsradikalen möchte ich einfach gar nicht in Kontakt treten. Aber es gibt dann auch welche, die ich vielleicht ungerecht finde.
Mhm. Jens Förster, Sozialpsychologe, Vanessa Wu, Journalistin, Podcasterin hier zum Thema Vorurteile. Am Telefon begrüße ich Armin Horn. Schönen guten Morgen, Herr Horn.
Guten Morgen, ich grüße Sie zusammen.
Thema Vorurteil.
Thema Vorurteil ist, dass mir deutlich geworden ist in der letzten Zeit, dass verschiedene digitale Unternehmen die Vorurteile ganz extrem für sich beanspruchen und benutzen, weil sie daraus ein Geschäftsmodell machen.
Was meinen Sie damit?
Beispiel ist zum Beispiel, dass dann ein sogenanntes soziales Scoring stattfindet. Also nehmen wir mal an, Sie möchten jetzt einen Kredit haben. Oder Sie möchten etwas auf Rechnung kaufen. Da wird abgefragt unter anderem der Wohnort. Da gibt es ein Ranking dafür und dieser Wohnort, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wird dann eingestuft in sozial sichere Verhältnisse. Also sagen wir mal beispielsweise Berlin-Zehlendorf, ein Villenviertel, oder aber Sie wohnen eben, was weiß ich, in Marzahn. Und daran entscheidet sich alleine an solchen Skalen und Skalierungen, ob Sie dann einen Kredit bekommen, ob Sie den Kredit günstig bekommen, ob Sie ihn überhaupt bekommen. Und so geht das bei Bewerbungen weiter. Und dieses digitale Bewertungsmodell, habe ich den Eindruck, wenn ich das so höre, zieht sich ja sehr, sehr tief in alle Bereiche hinein. Und dieses digitale Geschäftsmodell dient dann auch zu einer Auslese, nicht nur von Kunden, wenn Sie das mal in China betrachten zum Beispiel, habe ich eine Sendung gesehen im Fernsehen, in Arte lief die, glaube ich, über dieses umfassende soziale Ranking, wo Sie dann, wenn Sie bestimmte Skalierungen nicht erreichen, nicht mal mehr mit dem Zug in eine andere Stadt fahren dürfen.
Herr Förster, würden Sie sagen, das ist quasi die Fortführung von Vorurteil, also dass es dann in solchen Skalen endet?
Ja, das also ist ganz deutlich eine Fortführung, denn sie wird ja nicht unterbunden, sie wird ja weiter forciert.
Ja. Mhm. Ich meine, früher hat es das auch schon gegeben, ne? Wenn Sie in eine Bank gegangen sind und dann hat derjenige, der Ihnen den Kredit geben wollte, natürlich auch geguckt, wie sind Sie angezogen und so. Aber das war natürlich subtiler. Jetzt wird das eben flächendeckend und systematisch gemacht. Das ist einfach eine Fortführung dessen, was es im Prinzip aber auch schon immer gab. Ja. Mhm.
Das ist durchaus richtig. Und ich habe auch mal von einem Manager-Training gehört. Ob das real ist, weiß ich nicht. Ich habe das mal bei einer Unternehmensschulung erfahren. Da soll man also Bankmanager in Clochard-Bekleidung gesteckt haben, also abgerissene Bekleidung, und soll sie dann losgeschickt haben mit dem Ziel, einen Kredit zu bekommen und in Banken. Und wenn Sie mit so einem Erscheinungsbild dann auftreten, müssen Sie natürlich durch Ihre Beredsamkeit und durch Ihren Stil des Auftretens einen Bankbeamten erstmal davon zu überzeugen, dass der Ihnen auch einen Kredit gibt, obwohl Sie so aussehen, dass Sie nie im Leben einen bekommen könnten.
Also quasi durch das eigene Erleben, das eigene Vorurteil brechen, Herr Förster. Das ist eine Methode, oder?
Es ist eine Methode, aber es ist eben ganz schwierig. Also ich habe gestern gerade, ich bin ja auch unterwegs als Lehrtherapeut, also unterrichte, wie man therapiert und supervidiert. Und da gab es gestern diese Fälle, wo wir darüber gesprochen haben, in der Jugendhilfe oder im Jugendamt. Ja. Also wenn Sie da irgendwie den Eindruck haben, Sie kommen in eine Wohnung, die nicht besonders aufgeräumt ist, ja, wo die Kinder vielleicht so ein bisschen schmutzig rumlaufen, dann entsteht ganz schnell der Gedanke, oh, das ist vielleicht Kindeswohlgefährdung. Und es kann total falsch sein. Es kann ja einfach sein, dass diese Familie jetzt da irgendwie andere Standards hat an Sauberkeit oder an Ordnung. Aber auch da passieren eben diese, immer wieder diese Diskriminierungen, die entscheidend sein können. Ne? Manchmal ist das dann die Entscheidung, behält diese Familie dann das Kind oder nicht? Und man lässt sich dann tatsächlich manchmal leiten durch so oberflächliche Merkmale, die vielleicht irgendwo Sinn machen, aber auf jeden Fall nicht auf jedes Individuum, mal auf jede Familie.
Also Sinn und Unsinn von Vorurteilen, unser Thema hier unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen. Herr Horn, Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, gerne.
Wir sind im Gespräch mit Jens Förster, dem Sozialpsychologen, und mit Vanessa Wu, Journalistin und Podcasterin, zum Thema Vorurteile, Schubladendenken, Sinn und Unsinn von Vorurteilen. Und ich will am Anfang jetzt hier eine E-Mail vorlesen, anonym. Ich habe selber einen Migrationshintergrund, bin in Deutschland geboren. Ich beobachte mich seit 2 Jahren, wie mir fremdländische Sprache im öffentlichen Raum auf die Nerven geht. Besonders schlimm ist meine Reaktion bei Osteuropäern und vor allem bei Menschen türkischem Hintergrund, die für mich alle eine Erdogan-Hirnwäsche hinter sich haben, schreibt anonym. Vorurteile passen überhaupt nicht in mein Wesen. Wenn ich diese bei anderen mitbekomme, dann rege ich mich umgekehrt über Rassismus auf. Das ist alles sehr verwirrend, sich selbst zu beobachten. Frau Wu, Sie lachen?
Ja, wir hatten das vorhin ja kurz angeschnitten. Ich glaube, kein Mensch ist frei von Vorurteilen. Und selbst wenn man einen Migrationshintergrund hat, dann ist man auch nicht frei davon. Und was ist, glaube ich, irgendwie bräuchte es mehr als ein richtig-falsch-Denken, so das darfst du nicht, hier bist du auf der richtigen Seite, hier bist du böse, dass wir alle irgendwie uns hinterfragen und einfach eine Fehlerkultur zum Beispiel etablieren, dass wir alle sagen, na, hier, niemand hier ist perfekt. Wir können alle irgendwie verstehen und aber auch lernen, wie wir sinnvoll damit umgehen, ich habe vorhin Scham angesprochen, anstatt sich dann zu schämen und zurückzuziehen. Es gibt auch Leute, die schämen sich und übernehmen Verantwortung. Kann man einfach sagen, na gut, so ist es. Vielleicht ist es gerade angebracht, sich zu entschuldigen. Vielleicht kann ich mich weiterbilden und es einfach besser machen und aus der Einsicht auch wachsen. So dieses Verständnis sehe ich so selten, weil man erstmal einfach verwirrt ist und Vorurteile gleich so stark mit Bösesein verknüpft.
Geht Ihnen das selber denn auch so? Also wenn Sie sagen, das ist so ein Wunsch von Ihnen, sind Sie schon mal auf jemanden zugegangen und haben gesagt, also Mensch, ich hätte dich jetzt aufgrund deines Äußeren oder keine Ahnung, was für ein Vorurteil das nun gerade war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war früher noch mehr so, dass ich dachte, dass man Leuten ansieht, wie zum Beispiel, wie stark sie benachteiligt sind in der Welt. Und inzwischen bin ich davon komplett abgerückt. Ich glaube, man sieht den Menschen nicht an, ob sie gut aufgewachsen sind oder nicht. Es kann auch eine weiße Person sein, die aus einer völlig zerrütteten Familie kommt, wo Mutter psychische Probleme hatte und so weiter. Und dann denke ich mir, gut, dann so gesehen hatte ich noch eine tolle, behütete Kindheit.
Am Telefon unter der 0800-2254-2254 können Sie sich hier beteiligen und das tut jetzt Reinhold Klausner. Herr Klausner, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Und wenn Sie das N weglassen, weil ein Klausner ist ja ein Einsiedler. Das
Ach, Klauser. Nicht, Sie sind kein Einsiedler, ja, genau. Sie sind Herr Klauser. Okay, genau. Herr Klauser.
Also ja, ich verfolge es gerade mit Freude mit. Bin gerade Gott sei Dank allein im Fitnessstudio hier, deswegen kann ich mit Ihnen reden. Habe das über das Radio mitgekriegt und ich glaube, ich habe ja auch nicht viel beobachtet. Vorurteile beschäftigt mich schon seit frühester Jugend. Ich habe mich immer gefragt, warum gehen mir so Dinge vor? Und irgendwann fiel mir das Buch von dem Herrn Kahnemann über schnelles und langsames Denken in die Hände und ich habe mir gedacht, Mensch, Reinhold, du kannst ja gar nicht frei sein von Vorurteilen. Die werden ja von frühester Jugend in dich reingegossen und du hast sie gar nicht hinterfragt. Und zum Loswerden, da muss ich tatsächlich immer wieder andere Menschen fragen. Also die Selbstreflexion, die reicht mir gar nicht. Ich muss da andere fragen und sagen mal, du, wie findest du das und das? Und da entdecke ich erst so Dinge in mir.
Dass Sie also der Gefahr, ein Vorurteil aufzubauen, aus dem Weg gehen, indem Sie einfach immer Leute so mit ein bisschen einbeziehen, wenn sie sich eine Meinung bilden.
Ja, so bin ich einige interessante Vorurteile zumindest nicht vielleicht ganz losgeworden, aber zumindest waren sie kleiner dann, ja. Mhm. Ich komme ja selber gar nicht drauf, weil, also ich veräpple mich ja selbst, weil ich diese Dinge ja gar nicht hinterfragt habe von klein auf.
Also von klein auf, das war das Stichwort, glaube ich, Herr Förster, weil wo Sie sicherlich in Ihrer Forschung auch, also sind Vorurteile mal etwas, was wir von Kindheit an irgendwie eingeimpft bekommen?
Ja, nun muss ich mich auch da gerade einordnen. Also ich kenne Danny Kahnemann persönlich und das ist auch dieselbe Richtung. Ja? Also
würden Sie den Titel des Buches nochmal sagen, bitte?
Das ist schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Ja, und das ist ein Bestseller, er ist Nobelpreisträger geworden in der Psychologie, was ja ganz selten ist. Wir haben, glaube ich, nur 2 Nobelpreisträger. Und er ist das geworden, weil es keinen für Psychologie gibt, ja, sondern für Wirtschaftswissenschaften. Und er ist in einem Department of Business und Economics. Und das ist einfach genau das, was Sie eben gesagt haben. dass es natürlich Vorurteile gibt, die wir von Kind an gelernt haben. Und unser Gedächtnis vergisst solche Assoziationen nicht. Also ich hatte mal eine Klientin in meiner Praxis, die sagte, ja, sie möchte irgendwie die Vorurteile gegenüber Homosexuellen loswerden, weil sie lebt in einem kreativen Bereich, ja, in dem es ganz viele Homosexuelle gab. Aber sie kam aus einem Land, in dem Homosexuelle noch in Dörfern ermordet wurden. Ja? Also die wurden gefoltert und ermordet. Und das hatte sie jetzt über Jahre, Jahrzehnte praktisch gesehen. Und was man in diesem Fall sagen kann, ist, dass es natürlich jetzt nicht allein die Selbstreflexion, der Selbstreflexion bedarf, um das Vorurteil aus dem Gehirn weg zu oder auszuradieren. Also so funktioniert unser Gedächtnis nicht, sondern dass es dann ein jahrelanger Prozess ist, in dem die alten Assoziationen, die man hat, immer wieder durch neue ersetzt werden. Und das geht vor allen Dingen, um das zu verkürzen, durch Kontakt mit den Gruppen, die man diskriminiert hat. Denn je mehr Kontakt man jetzt zum Beispiel zu Homosexuellen hat, umso eher individualisiert sich ja das Gedächtnis und kann dann sagen, ja okay, der passt vielleicht zum Stereotyp, aber der ist wieder ganz anders, der ist unordentlich, der ist kreativ, der ist so und so.
Aber sagt man dann nicht ganz schnell auch, naja, der ist eine Ausnahme?
Das passiert am Anfang tatsächlich. Also deshalb ist es auch so schwierig. Ja? Also wenn man zum Beispiel das Stereotyp in Amerika untersucht, das Schwarze faul sein, ja? Dann kann das ja nicht stimmen, wenn man zum Beispiel sich Olympia oder den Sport anschaut, weil da gewinnen ja die Schwarzen. Ja? Also überzufällig. Das ist auch in der Statistik so. Ja? Aber das, was dann passiert, ist, dass man dass offensichtlich unser Gedächtnis ein Stereotyp für so wertvoll erachtet, dass es erstmal nicht ausradiert, sondern dann eher noch so Subkategorien formt wie, naja, okay, sie sind faul, aber im Sport machen wir da eine Ausnahme und in der Musik machen wir auch eine kleine Ausnahme. Aber ansonsten bestätigen wir das Vorurteil, indem wir sagen, ja, im Prinzip sind sie eben doch nicht so motiviert, wie wir Weißen.
Das heißt, wie dagegen angehen?
Es braucht tatsächlich immer wieder Kontakt. Neben der Auseinandersetzung damit. Es braucht irgendwie dieses Bewusstsein und es braucht dann auch eine neue Kultur. Beziehungsweise, wenn man das mal gesellschaftlich sieht, ist eben die frühe Kindheit eine ganz, ganz sensible Phase. Und da sind wir ja auch tatsächlich schon weiter. Es gibt fantastische Kinderbücher im Moment, die eben versuchen, genau Diversity-Ansätze zu vermitteln. Es gibt tolle Schulkonzepte, inklusive Schulkonzepte, wo Kontakt ermöglicht wird. Ja, und wenn Sie das von klein auf haben, dann haben sie diese Schubladen gar nicht mehr so im Kopf, sondern sie haben das individualisiert.
Frau Wu?
Die Sache mit dem Kontakt finde ich aber auch irgendwie sehr schwierig, weil einerseits verstehe ich, dass man irgendwie in Kontakt treten soll mit allen möglichen Menschen, die irgendwie so ganz anders sind, aber aus der Perspektive derer betrachtet, die mit vielen Vorurteilen konfrontiert ist, empfinde ich es als wahnsinnig anstrengend, dazu da zu sein, um die Vorurteile der anderen Menschen zu bekräftigen. Also ich finde es total schön, was der Herr Klauser gesagt hatte, mit im Gespräch ergibt sich das, weil ich glaube, das Vorurteil an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man damit konkret andere Menschen verletzen kann. Mhm. Aber es ist ja auch verletzend, damit überhaupt konfrontiert zu werden und die ganze Zeit sich damit auseinandersetzen zu müssen. Also vielleicht wäre auch die Lösung, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, sodass man nicht so als Frau die ganze Zeit anfangen muss, irgendwelche Vorurteile so zu entkräftigen zum Beispiel.
Herr Klauser, wenn ich Sie nochmal anspreche, sind Sie noch bei uns?
Ich bin noch bei Ihnen und höre mit Freude zu.
Oder ist das Fitnesscenter jetzt so voll geworden, dass Sie langsam sich in der Ecke verziehen müssen?
Wir dürfen nur zu dritt rein und die anderen haben wahrscheinlich gesagt, ne, an der Lage dürfte mal lieber nicht.
Ja. Herr Klauser, wenn Sie haben ja vorhin so erzählt, dass Sie sich mit Ihren Vorurteilen beschäftigen. Wir hatten vorhin mal das Thema Scham. Sind Sie da selber, also hatten Sie so den Moment, wo Sie sagen, oh, das kann ich mir kaum eingestehen, dass ich so denke?
Ja, gucken Sie zum Thema Scham. Was hat denn die frühere Generation, die meine Eltern, die haben geguckt, dass, also ich bin 60, das habe ich vielleicht noch vergessen zuzufügen, damit man mich so ein bisschen einordnen kann. Und die Generation meiner Eltern, was haben die denn erlebt? Mein Vater, Sudetendeutscher, sie sind hierher gekommen und haben schon mal einiges abgekriegt. Und ich hatte immer so in Erinnerung, wenn du Maler bist, Flüchtling und katholisch, bist du hier nicht willkommen. Das war mein Vater, ne? Mhm. Und ich wuchs auf mit so gewissen Bildern, wo ich dann in der Klasse war und so weiter. Ich hatte eigentlich immer unbewusst Scham. Und eine dieser Dinge, die ich auch unbewusst immer hatte, ist Scham vor dem eigenen Körper, also Selbstverständlichkeit mit Nacktheit. Und alle diese Dinge, die wurden ja nie gesagt, dass sie schlecht sind. Aber irgendwie ich sag mal, ich mag dieses Mann und irgendwie nicht. Irgendwie hat man das mitbekommen. Also irgendwelche Sinne in mir haben das aufgesogen. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und griff mir mit 14 mal so der Seele dunkler Pfade von Sigmund Freud. War vielleicht nicht die geeignete Literatur. Aber ich kam so langsam drauf, hey, ich werde bestimmt von Dingen, die bin eigentlich vielleicht gar nicht ich. Und das dauert bis heute an. Ich finde es unglaublich spannend. Und was ich sagen kann, ist richtig, wir brauchen eine Kultur, die sich das anguckt und die auch mal ohne Zorn und einfach zum anderen sagt, ich schaue mir das mal an, was ich eigentlich ablehne. Es braucht Mut, das gebe ich zu.
Herr Klausner, danke schön für Ihren Anruf hier. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Training auf jeden Fall und begrüße am Telefon Peter Klarus.
Schönen guten Morgen zusammen.
Verstehen Sie mich? Ja, wir verstehen Sie.
Okay, prima. Ich habe einen Hauptpunkt, der wäre, unabhängig jetzt von den Erziehungen der Eltern, da stimme ich Ihrem Fachmann sehr zu, das ist sehr prägend. Man sieht es, wie Kinder miteinander umgehen. Die haben keine Probleme, aber die Eltern haben die Probleme. Aber der Hauptpunkt ist, dass oft Vorurteile sich auch aufgrund wirklicher Wahrheiten und Begebenheiten ergeben. Also die sind nicht so aus der Luft gegriffen. Ich persönlich versuche also die Dinge, die meine Eltern mir, ich sag mal, beigebogen haben, wegzulassen, weil ich sie halt erkenne. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren noch mit Psychologie und blicke hinter manche Dinge schon und denke, das lass weg, das ist von deinen Eltern. Aber es gibt auch Begebenheiten, die sehe ich tagtäglich und die bilden in mir durchaus Vorurteile. Im Gegensatz zu Gerichten, die haben ja Ankläger, Verteidigung, da wird geprüft. Und Vorurteil basiert eben darauf, dass man ungeprüft eigentlich was äußert oder eine Einstellung einnimmt. Nehmen wir ein simples Beispiel. Ich habe ein Vorurteil gegen Raucher. Aber dieses Nahekommen und Mitsprechen, es nützt nicht viel. Ich kann nicht alle Raucher ansprechen, manchmal mache ich es, dass sie dreist sind, dass sie ihre Kippen wegwerfen. Wenn ich also einen Raucher sehe, habe ich gewisse Vorurteile. Bei Autofahrern ist es ähnlich. Die parken hier in der Nähe, ich habe kein Auto, ich habe viele Dinge nicht, die andere haben, parken die Bürgersteige zu, stehen da, wo man es nicht darf. Ist auch ein Vorurteil gegenüber Autofahrern. Aber ich kann das nicht eliminieren.
Weil Sie es immer wieder sehen. Herr Klarus, Sie haben ein so großes Thema angesprochen im ganzen Bereich von Vorurteilen, dass wir das über die nächste Musik hinaus und über die Nachrichten ziehen, Sie in der Leitung behalten und damit gleich weitermachen. Die Leute auch weiter auffordern unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de uns Ihre Meinung zu Vorurteilen zu schreiben oder 0800 2254 2254 zu wählen und sich zu beteiligen. Und vor den Nachrichten waren wir verbunden mit Peter Klarus. Der ist auch jetzt noch am Telefon, Herr Klarus. Nehme ich doch mal an.
Ja.
Sie haben als letztes, ist mir noch im Ohr, die Frage, die Sie sich selber stellen, wenn Sie sich gegen Raucher entscheiden. Also wenn Sie gegen Raucher, Sie sagen, ist das denn ein Vorurteil bei Ihnen gegen Raucher oder ist es ein Urteil gegen Raucher?
Es ist begründet. Ich habe Leute gesehen oder erlebt, die haben sich mit Rauchen hingerichtet. Ich finde es auch schlimm, wenn sie ihre Zigarettenkippen kurz vor dem Einsteigen in den Bus wegwerfen, also die Umwelt verschmutzen, weiß man mittlerweile auch ökologisch nicht gut. Es ist schon begründet. Ich bemühe mich, und da gefallen mir Ihre letzten paar Sätze recht gut, durchaus zu hinterfragen, warum habe ich das Vorurteil? Was ist da dran? Was ist daran echt und was ist eigentlich nur vielleicht erlernt?
Ja.
Und das versuche ich wegzulegen.
Das
Erlernte möchte ich nicht. Also ich möchte schon hinterfragen, wie verhalten sich die Menschen? Warum ist das so?
Eine interessante Frage, vielleicht gerade bei diesem Beispiel recht kompliziert. Ich möchte noch eine E-Mail zitieren, die uns erreicht hat von Steffen André aus Leipzig, der, glaube ich, in eine ähnliche Richtung geht. Er schreibt, mir scheint der Vorurteilsbegriff in Ihrer Sendung zunehmend diffus zu werden. Wo ist die Grenze zwischen Vorurteil und Urteil? Handelt es sich nicht zum Beispiel um unterschiedliche Standards oder haben diese Standards nicht auch ein materielles gesellschaftliches Substrat, also einen entsprechenden Hintergrund? Herr Förster, vielleicht können Sie da ein bisschen aufklären.
Ja, also es wurde genau ja in der ersten Stunde auf das Buch von Danny Kahneman hingewiesen, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und ich glaube, er hat sehr zu der Konfusion beigetragen, dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, was ist ein Vorurteil und was ist ein Urteil. Also in diesem Fall, den Herr Klarus beschreibt, da sehe ich nochmal eine weitere Funktion von diesen Urteilen, ja, also die Urteile über Personen, natürlich definieren wir in unserer sozialen Gruppe auch Werte. Ja, zum Beispiel, dass wir nicht rauchen, dass wir Autos nicht besonders gut finden, dass wir biologisch einkaufen. Ja, das ist in unserer Gruppe etwas, was eine soziale Norm ist und wo wir Werte entwickeln und eine Identität entwickeln. Und wenn das bewusst passiert, ist es für mich auch kein Vorurteil mehr, sondern es ist identitätsstiftend. Ich bin jemand, der Rauchen nicht gut findet, mit einer guten Begründung, ja, ich habe das beobachtet und so weiter. Also da geht es mehr um Werte und Identitäten und die definieren wir eben auch in unseren sozialen Gruppen.
Bernhard Kruse aus Laatzen hat etwas geschrieben, was vielleicht auch in die Richtung geht. Wir sollten nicht vergessen, Vorurteile sind Urteile ohne Wissen. Sie geben uns Sicherheit. Zu einem Problem werden sie dann, wenn wir sie nicht korrigieren können, sobald wir mehr wissen. Nicht selten sind Vorurteile ja auch korrekt. Also es ist, wir stoßen immer wieder, wie auch Herr Klarus gesagt hat, auf das Hinterfragen.
Genau, also ich meine, das ist ja dieses Hinterfragen. Es gibt ja Vorurteile auch die oder Stereotype, die sich dann verändern. Also ich meine, es kann ja sein, dass ein Vorurteil oder ein Urteil über eine bestimmte Gruppe vor 30 Jahren so gestimmt hat. Nur unser Gedächtnis vergisst das halt nicht. Ja? Also das ist jetzt nicht so flexibel, dass es das immer updatet. Und also ich meine zum Beispiel, es wird häufig zitiert, dass in Polen mehr Autos geklaut werden und dass deshalb ja zum Beispiel Leute, wenn sie nach Polen fahren, eher mit einem Mietauto reinfahren. Ich wüsste jetzt nicht, ob die Statistik noch stimmt, ja, also sondern ich weiß natürlich über das Vorurteil, was es seit 20 Jahren gibt. Und hier wäre die Überprüfung, ist das eigentlich noch so? Ja, das wäre ja etwas ganz Dynamisches und sehr Aufwendiges, wie Frau Wu ja auch schon gesagt hat. Manchmal ist das ja auch total energieaufwendig, sowas zu revidieren. Ja, und was macht man, wenn man nach Polen in Urlaub fährt? Man nimmt sich wahrscheinlich irgendwie ein Mietauto, weil man denkt, ja, die machen das wahrscheinlich immer noch. Ne? Also das ist das Problem, dass es sehr schwierig ist, manchmal auch die Wahrheit herauszufinden.
Die Überprüfung bzw. die Wahrheitsverbreitung wäre dann doch wahrscheinlich eine Aufgabe, Frau Wu, der wir Medien uns annehmen sollten, immer häufiger.
Absolut. Also wir haben ja keine Agenda. Wir haben auch nicht die Aufgabe, irgendwelche Leute irgendwie zu erziehen. Aber wir haben schon die Aufgabe, die Realität abzubilden, wie sie ist. Zumindest so gut wir einzelne Journalistinnen und Journalisten das können. Und da sehe ich uns einzelnen Personen, die arbeiten in diesem Bereich, schon in der Verantwortung, uns zumindest ständig weiterzubilden. Ich würde sagen, na gut, die Leute, die haben ihre Jobs, die machen so ihren Alltag, aber wir müssen uns schon stärker nochmal hinterfragen, stärker weiterbilden, genau gucken, wo gibt es Verletzungen, welche Minderheiten bilden wir eigentlich falsch ab, durch problematische Bilder, aber auch durch Narrative, die manchmal nicht geupdatet werden. Ich habe zum Beispiel Berichterstattung über Ostasien oder China, es ist immer noch, tappt immer in diese Schiene dieser gelben Gefahr, wo komische Leute sind, die alles kopieren. Und dieses Land ist gigantisch, es ist komplex. Und es gibt auch mehr Länder in Ostasien oder in Asien als China zum Beispiel. Und da habe ich manchmal das Gefühl, wir lehnen uns aber auch ein bisschen zurück, wir Journalisten.
Also ohne dass dieser Satz, den unser Hörer schrieb, also Problem, wenn wir nicht korrigieren, sobald wir mehr wissen. Herr Klarus, Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und ich begrüße jetzt am Telefon Ernie Bochmann. Schönen guten Tag, Frau Bochmann.
Grüß Gott zusammen.
Sie befassen sich mit Vorurteilen oder sind konfrontiert mit Vorurteilen? Was haben Sie beizutragen?
Ich wüsste eine Möglichkeit, wie man zumindest einem Teil von Vorurteilen vorbeugen oder die überhaupt vollkommen verhindern könnte, indem nämlich alle Menschen zum Beispiel durch einen Genfehler über Nacht plötzlich blind wären. Ich weiß es nämlich von mir selber, ja, weil ich blind bin seit einigen Jahren und ich die Menschen ja aufgrund visueller Erscheinungsbilder nicht zuordnen kann. Ich kann mich zum Beispiel schon nur nach den Namen richten, aber die Namen sind ja nicht sehr aussagekräftig, weil wenn ich eine Biene als Praktikantin habe, ich bekomme nämlich von der Fachoberschule gelegentlich Praktikanten und eine Biene, das kann ich nicht daraus hören, dass die zum Beispiel aus dem Irak Wurzeln hat. Oder ich hatte dann einen Praktikanten, der hieß Pinta und den habe ich sofort in Finnland angesiedelt, weil ich mir gedacht habe, meine Freundin heißt Pirka und Pinta ist dann ein männlicher Finne. Und er mir dann eröffnet hat, dass seine Wurzeln im Kongo sind. Und ich dann auf offener Straße geschrien, bist du dunkelhäutig? Ja. Oh. Aber ich sage, da würde dann einiges schon mal wegfallen. Man sieht keine verschleierten Menschen. Aber deswegen will trotzdem, glaube ich, nicht jeder zweite
aber
blind sein.
Frau Bochmann, was ich interessant finde bei Ihrer Erzählung, Sie haben sich, also das Blindsein wollen wir jetzt gar nicht weiter erörtern, denke ich, das wäre ein ganz anderes Thema. Aber was ich, nein, weil es ein anderes Thema wäre. Ja. Aber Sie schildern sich so, als ob Sie sich verändert hätten, als ob Sie eben Vorurteile wirklich dann auch aufgrund dessen hinterfragt hätten, die Sie hatten.
Ich hatte, glaube ich, von vornherein war ich nicht sehr vorurteilsbehaftet, weil wir mit der Muttermilch von unserer Mama her schon die These aufgesogen haben, leben und leben lassen. Und durch das war ich, glaube ich, immer schon relativ auch neutral gegenüber allem und jedem. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gegen irgendetwas, ja doch, ich habe schon meine Vorurteile gegenüber Menschen, die zum Beispiel ihre E-Bikes und ihre Radl und so auf dem Gehsteig liegen lassen, wo der blinde Depp dann drüber stolpert, gell. Aber das kann man ja dann auch nicht Vorurteil nennen, gell. Das ist ja in dem Fall was anderes.
Eine Tatsache, wenn Sie drüber stolpern.
Ja, genau.
Frau Bockmann, haben Sie denn Vorurteile gegenüber Stimmen? Weil Sie hören ja Stimmen. Gibt es da so Stimmen, die Sie mögen und Stimmen, die Sie nicht mögen?
Ja, das kommt jetzt hervor. Es kommt bei mir jetzt raus, dass ich plötzlich merke, ich bin nicht nur alt, sondern zunehmend dann auch intolerant gegenüber Stimmen. Wobei ja nun wirklich kein Mensch was für seine Stimme kann. Gell? Ja. Aber ich finde manche Stimmen plötzlich so widerlich. Und wenn man das nämlich dann wenn man am Fernseher das sehen würde, dann könnte man sich ablenken lassen durch dessen oder deren Frisur oder scheußliches Outfit oder so. Aber wenn man nur die Stimme hört.
Ja, das ist so, das erinnert mich daran, ich trainiere auch die Telefonseelsorge, ne? Also die ja auch dann mit Fremden spricht und da gibt es dann auch, dass dann die Ehrenamtlichen, die das ja betreuen, häufig sagen, ja, da gibt es manche Stimmen, boah, da zieht sich bei mir alles zusammen, da habe ich dann doch ein Vorurteil und mit denen komme ich gar nicht gut ins Gespräch. Also sowas transportiert sich dann wahrscheinlich bei Ihnen auch über die Stimme, weil Sie das andere, wie Sie es ja gerade beschreiben, gar nicht sehen, ne?
Ja, richtig, genau. Also sag mal, ich bin jetzt nicht ekelhaft und rufe dort überall an und sage, Sie sollten sich ihre Stimmbänder operieren lassen, weil sie reden ja eklig. Aber ich denke mir halt, den möchte ich nicht als Mann haben.
Herr Förster, was raten Sie denn dann? Also es geht ja auch darum, mit diesen Vorurteilen umzugehen. Was raten Sie denn in so einer Telefonseelsorge, wenn man so eine Apathie gegen bestimmte Dinge eben hat?
Ja, da gibt es ganze Listen von Dingen, die man machen kann. Aber das Erste, und was ich am wichtigsten finde, ist so, stell dir vor, es ist genau das Gegenteil dessen, was du denkst. Ja, also das heißt im Englischen consider the opposite, dass ich mir denke, boah, das ist ja so eine Frau mit so einer ganz hohen Stimme, kann ich gar nicht mit, das ist bestimmt so eine Tussi oder so, dass ich mir sage, nee, stell dir einfach vor, es ist eine gestandene Professorin, die jetzt einfach diese Stimme hat. Ich stelle mir einfach das Gegenteil dessen vor. Und dann funktioniert es bei mir zum Beispiel schon ein bisschen besser, dass ich mir sage, es könnte auch alles ganz anders sein.
Frau Böckmann oder Bochmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Danke, ebenfalls. Wiederhören.
Und begrüße jetzt am Telefon Herrn Werner Rohrwedder. Schönen guten Morgen, Herr Rohrwedder.
Ja, guten Morgen. Also mein Beitrag wäre jetzt zum Vorurteil, dass es ja auch sehr viele positive Vorurteile gibt. Und da würde ich gerne mal hören, wie Sie das einschätzen, wie problematisch das ist. Denn ich kenne zum Beispiel jemand, der sagt, also Homosexuelle sind zum Beispiel, arbeiten in kreativen Berufen, die sind alle kreativ, so ungefähr, das sind fast die besseren Menschen. Also und da denke ich, das ist ein positives Vorurteil, denn es gibt sicherlich ja auch wahrscheinlich Homosexuelle, die nicht so tollen Charakter haben. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Aber Sie haben die Frage ja schon gut rübergebracht. Also wie umgehen mit positiven Vorurteilen? Ich glaube, Frau Wu, Sie hatten am Anfang ja eigentlich auch, genau, habe ich Sie ja mit einem positiven Vorurteil konfrontiert.
Genau, dass asiatische Menschen alle Streber seien.
Schlau sind, habe ich gesagt.
Oder schlau zumindest. Oder ja, fleißig. Es gibt ja viele von diesen Klischees. Und man muss sagen, manche profitieren ja von diesen Vorurteilen, ganz bewusst. Manche spielen ja auch damit, gewisse Vorurteile zu bedienen, um dann bestimmte Berufe zu bekommen oder stärker nachgefragt zu werden. In dem Fall, den Sie genannt haben, Homosexuelle, die kreativ sind, ja, vielleicht funktionieren sie dann in der Kreativbranche auch gut, wenn viel ihresgleichen da sind. Das Problem wird es dann, wenn dieses Vorurteil eine Erwartungshaltung wird, die man gar nicht erfüllen kann. und dann eigentlich eher so eine Enttäuschung eintritt. Und dann steht man eigentlich doofer da als vorher. Wenn das Vorurteil ist, asiatische Menschen sind so klug und so toll in der Schule und alles ist super. Und dann hat aber der Schüler gar nicht so die besten Noten oder hat einfach Schwierigkeiten, so wie andere Schüler. Dann kommt eher so Enttäuschung, anstatt dass man sagt, komm, wir gucken uns das nochmal gemeinsam an und lernen das und du kannst es dann auch irgendwann. Oder es führt einfach dazu, dass man sich zurückzieht und sich denkt, irgendwas ist ganz falsch mit mir. Und das gesteht dann einer einzelnen Person gar nicht mehr Wachstum zu oder das vielleicht eines Tages zu erfüllen oder vielleicht auch einfach nicht zu erfüllen, weil die Person keine Lust darauf hat, bestimmte positive Vorurteile zu erfüllen, wie zum Beispiel auch Frauen, wenn die so lieb und nett sind oder einem viele Gefallen tun oder so sanft. So. Es gibt einfach Frauen, die sind nicht so und man sollte es auch nicht allen Frauen überstülpen, auch wenn es erstmal nett klingt.
Also ein gewisser Druck, der durch positive Vorurteile ausgeübt wird. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über Schubladendenken, über Vorurteile. Wir bekommen eine ganze Reihe an E-Mails. Eine von Marc Firmenich aus Bingen. Ein Gruß in die Gesprächsrunde. Mein Vorurteil ist gegenüber Burka-Trägerinnen, schreibt er hier, da diese Vollverschleierung meines Erachtens nicht in unsere Gesellschaft passt. Auch aus diesen Gründen nehme ich lieber Abstand und bleibe bei meinem Vorurteil, weil er meint, dies bedeutet für ihn, dass sie gar nicht erst sich integrieren wollen und lieber unter ihresgleichen bleiben wollen. Ich glaube, ein sehr verbreitetes Vorurteil.
Verbreitetes und sehr hartes Vorurteil, denn also man hört es ja so oft, aber wie viele Menschen tragen tatsächlich Burka da draußen? Und dann sehe ich irgendwie tatsächlich problematisch, wenn Menschen sich so verschanzen. Also ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, ich verstehe das erstmal überhaupt gar nicht. Es ist mir sehr, sehr fremd. Was mich aber interessieren würde, ob die Person sich schon mal die Mühe gemacht hat, sich überhaupt damit aktiv auseinanderzusetzen und zumindest mal zu fragen, was denn eine Person, die, also Burka glaube ich auch nicht, davon gibt es einfach nicht viele, aber Kopftuch zum Beispiel trägt, was sie von Integration hält oder dieser Gesellschaft.
Also dann geht es wieder um dieses in Kontakt kommen oder sich überhaupt mit dem, was man glaubt zu wissen, zu beschäftigen. Susanne Rosiwall-Feigl aus Nürnberg schreibt, eine stört sie sehr in der Argumentationsweise des Psychologen, also sie meint wahrscheinlich Sie, Herr Förster, werden immer Vorurteile gegen Frauen, Schwarz etc. mit Vorurteilen gegenüber AfDlern und Nazis gleichgesetzt. Ich würde mich ja auch nicht neben einen AfDler setzen, zitiert sie. Die einen sind von Geburt aus mit dem Kampf um Gleichberechtigung beschäftigt, die anderen haben sich eine politische Überzeugung angeeignet. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied, schreibt sie.
Naja, also wir reden ja, es gibt ja unterschiedliche Zugänge da in der Forschung und wir gehen jetzt erstmal einfach von diesem allgemeinen Phänomen aus, dass wir Schubladen im Kopf haben und da gibt es Schubladen für alles Mögliche. Da gibt es Schubladen für Hausfrauen, es gibt Schubladen für Journalistinnen, es gibt Schubladen für Professoren oder für Psychologen und das ist der Mechanismus, den wir hier beschreiben, dass die moralisch und ethisch, also die Diskriminierung gegen bestimmte Gruppen moralisch und ethisch unterschiedlich sein könnte. Das stelle ich gar nicht in Abrede, nur das ist eben nicht Teil dieser Forschung, die allein damit sich beschäftigt, warum wir diskriminieren, warum wir diese Schubladen im Kopf haben und wie wir unsere Identität und Werte definieren.
In unserer Sendung hier über Vorurteile sind bei mir Jens Förster, Sozialpsychologe, und Vanessa Wu, Journalistin. Und jetzt am Telefon ist Thomas Kruse. Herr Kruse, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ihre Meinung oder Ihr Erlebnis mit Vorurteilen?
Also ich würde jetzt erstmal grundlegend Vorurteile überhaupt aufrufen. Also zum Beispiel, Manta-Fahrer haben immer Friseuren als Freundin gehabt früher. Oder bärtige Männer aus dem Ausland, die dunkle Haare haben, sind Terroristen. Das hatten Sie ja ebenso im Ansatz schon mal irgendwo so mit der Burka dabei. Aber ich finde, Ost und West ist ein viel näheres Beispiel. Wir haben seit 30 Jahren, ist die Mauer weg und es gibt immer noch die gleichen Vorurteile, wie es die Vormauerfall gab. Die finde ich eigentlich viel interessanter, obwohl sich ja die Lebensrealitäten vollkommen verändert haben.
Welche Vorurteile meinen Sie da genau?
Ach, da ganz einfach. Wessis sind arrogant und Ossis sind doof. Ganz einfach.
Wo sind Sie einzuordnen? Sind Sie Wessi, sind Sie Ossi?
Ich bin ein Düsseldorfer in Brandenburg.
Also haben Sie beide Vorurteile hinterfragt?
Nee, ich erfahre sie tagtäglich. Ich kann ein etwas verstehen, was ich früher nie verstanden habe. Ich weiß, wie sich heute ein Ausländer fühlt, der in einer Gesellschaft nicht angenommen wird. Und das hat nichts mit Vorurteil zu tun, das hat was mit angelernten Strukturen zu tun. Also ein Vorurteil ist meiner Meinung nach nichts, was eigentlich auf einer Realität beruht. Manchmal schon, manchmal nicht. Nehmen Sie das Beispiel, Hartz-IV-Empfänger sind faul und die wollen nicht arbeiten. Jetzt im Moment zu Corona spricht man davon gar nicht mehr, weil nämlich jeder weiß, dass es nämlich über kurz oder lang, weil ja alle davon reden, wie schlecht es uns geht. Wir haben ein Sozialsystem und wenn jeder in Hartz IV landet, haben wir trotzdem ein Sozialsystem. Aber das Vorurteil, dass Hartz IV-Empfänger faul sind, würde jetzt nirgendwo angesetzt werden. Das ist nämlich zum Beispiel auch etwas, was man angelernt bekommen hat. Das sind Sachen, die kommuniziert wurden durch irgendwelche blödsinnigen Berichte.
Also kommen wir dann, weil Sie gerade blödsinnige Berichte sagen, also mit einer anderen Art von Kommunikation dagegen an? Wünschten Sie sich so etwas, Herr Kruse?
Das Problem ist nicht die Kommunikation an sich, weil nehmen Sie sich doch mal den Bundestag. Wenn wir uns anhören, wie dort heute gesprochen wird, dann haben Sie doch das Gefühl, das ist alles gestellt. Das ist aber auch logisch. Also wenn wir jetzt uns anschauen, wie kommt es überhaupt dazu, dass Leute über 20 Jahre im Bundestag sitzen, ist zum Beispiel die Frage, wie kann das passieren? Im Prinzip kommt das dadurch, dass die Parteien am unteren Ende die Spitzenkandidaten für den Bundestag zum Beispiel selber festlegen.
Wollen wir jetzt mal nicht zu tief in politische Gegebenheiten eintauchen, sondern mal bei dem Vorteil, weil Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen, die Sprache haben Sie angesprochen. Es wirkt alles so gestellt. Weil ich hatte mir nämlich noch so notiert, also wie gehen wir gegen Vorurteile vor? Da ist mir eingefallen, na klar, politisch korrekte Sprechweise, um eben Vorurteilen entgegenzuwirken. Herr Förster, wie sind da die, gibt es da schon Beobachtungen? Kann man das tatsächlich als etwas ins Feld führen, wo man Vorurteile mit kleiner machen kann, ausräumen kann, politisch korrekte Sprechweise beispielsweise?
Also sagen wir mal, von der psychologischen Forschung ist das überhaupt gar keine Frage, dass man zum Beispiel eine gendersensible Sprache einführt, weil es einfach die Forschung zeigt, dass wenn man immer nur von Managern spricht, von Lehrern spricht, dass dann Frauen einfach nicht mitgedacht werden. Ja? Also psychologisch ist das überhaupt keine Frage mehr, weil man hat zum Beispiel festgestellt, dass wenn man Lehrerinnen schreibt, also praktisch Lehrer und Lehrerinnen schreibt, dann Gender sensible Sprache benutzt, dass dann Kinder zum Beispiel auch sich dann bildhaft Frauen und Männer in bestimmten Positionen vorstellen. Und man hat auch festgestellt, dass also der Vorwurf, das liest sich dann nicht mehr so schnell, dass der auch nicht stimmt. Also schon nach 2-3 Stunden lesen sich Texte, die eben genderneutral und sensibel geschrieben werden, genauso gut wie andere. Es wird aber allerdings im Moment politisch sehr aufgebauscht und mein Standpunkt dazu ist, hören wir doch mal den Minderheiten zu, was sie beleidigt. Und wenn ich weiß, was sie beleidigt, dann würde ich dieses Wort doch einfach auch nicht mehr benennen. Ja, also wenn ich weiß, dass Schwarze sich diskriminiert fühlen, wenn ich Mohrenkopf sage, dann ist es für mich ganz egal, warum die das sagen, sondern ich benutze dieses Wort einfach nicht mehr. Und das hat für mich mit irgendwelchen Gesetzen gar nichts zu tun, sondern es gehört sich einfach nicht.
Ne? Frau Wu, wie gehen Sie in Ihrem journalistischen Alltag vor, was politisch korrekte Sprache angeht, weil wir jetzt gerade ja auch so ein bisschen so da den Fokus drauf setzen?
Also ich versuche tatsächlich darauf zu achten. Bei Zeit Online, wo ich vor allem arbeite und Texte schreibe, da haben wir die Regel, dass wir das splitten, also wir nennen die weibliche und die männliche Form und dann tauschen wir einfach durch im Text, um eben nicht mit sowas wie Sternchen oder so zu arbeiten, was manche eben als Bruch empfinden, wobei ich das auch glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ich denke, dass wir in einigen Jahren auch dahin kommen, dass wir damit umgehen können, dass da zum Beispiel ein Sternchen ist oder was ich ja schöner finde, so ein Doppelpunkt. Das sieht ein bisschen dezenter aus und wird von Maschinen, die automatische Sprache auslesen, auch nicht als Sternchen dann gesehen, sondern mit einer kleinen Pause. Aber in meinem Podcast zum Beispiel kriege ich oft aus der Community von unseren Hörerinnen und Hörern Rückmeldung, dass sie es irgendwie schade finden, wenn wir nicht gendern. dann denke ich natürlich, ich möchte diese Leute genauso mitnehmen und ich möchte, dass sie sich genauso angesprochen fühlen und nehme sie dann auch mit. Das ist für mich eine Entscheidung, wie Herr Förster eben auch sagt, weil sich das nicht gehört, Leute auszuschließen, und auf der anderen Seite gehört es sich für mich, Leute mitzunehmen. Also es ist für mich eigentlich eher schön. Ich empfinde das nicht als Einschränkung, sondern als Chance, irgendwie eine inklusivere Hörerschaft und Leserschaft zu bilden.
Ja, und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen arrogant, wenn wir teilweise als Mehrheit oder als höher stehende Gruppe dann beurteilen, was andere beleidigen darf und was nicht. Also wenn zum Beispiel Manuel Neuer sagt, die Schwarzen werden bei uns im Team nicht, im Fußballteam nicht diskriminiert, dann kann er das nicht sagen, sondern man muss die Schwarzen fragen, ob sie sich diskriminiert fühlen. Ja, geht die Diskussion los.
Also Diskriminierung und Vorurteil ganz eng miteinander verbunden, unser Thema heute. Ja, Herr Kruse, danke für den Aspekt der Kommunikation. Eine kurze Frage bitte.
Ja, zum Beispiel das mit dem Mohrenkopf. Ja, wenn sich aber Schwarze nicht beleidigt fühlen, wer wertet das denn? Bei Ihnen sitzen jetzt Damen und Herren, die eine Wertung ablegen. Aber das ist doch meiner Meinung nach die persönliche.
Aber ich glaube, es wurde ja jetzt eben gerade ganz deutlich gesagt, die Gruppen zu befragen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, zu Frau und Mann. Nehmen Sie Frau Merkel als Mann oder als Frau wahr? Also in Ihrer Position kommt sie für mich eher als Mann, also als männlich dominant rüber. Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage.
Ja. Herr Kruse, dann lassen Sie doch eine Antwort zu. Das wäre jetzt vielleicht ganz angemessen.
Ich will die Frage erst zu Ende formulieren. Wenn eine Frau in so einer Position, wie sie zum Beispiel die Frau Merkel innehat, sie ist ja eine Frau, aber sie agiert ja gar nicht wie eine Frau. Also wo besteht denn dann im realen Leben, in der Tätigkeit, überhaupt der Unterschied, ob jemand Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist, ist mir klar. Aber ich möchte wissen, wo ist denn der reale Unterschied? Nur eine Begrifflichkeit ändert doch nichts am Verhalten der Menschen.
Jetzt müssen wir die Antwort hören.
Es geht ja nicht um das Verhalten von Frau Merkel in diesem Fall, sondern es geht ja um die Kommunikation nach draußen. Wir sprechen eben nicht die ganze Zeit davon, dass wir einen Bundeskanzler haben, sondern eben eine Bundeskanzlerin. Und dann denke ich, ist die Kommunikation nach außen auch für junge Mädchen, interessant, es gibt eine Bundeskanzlerin, vielleicht könnte ich auch Bundeskanzlerin werden und das anstreben. Also das ist schon mal das eine, was die Kanzlerin anbetrifft, und das andere, was Sie natürlich meinten mit, jetzt habe ich selber den Faden verloren.
Ja, also ich kenne Forschung jedenfalls, die zeigt, dass seitdem Frau Merkel Bundeskanzlerin ist, junge Mädchen auch davon träumen, Bundeskanzlerin zu werden. So einfach ist das ja. Also wenn sie keine Rollenmodelle haben, wenn sie gelernt haben 20 Jahre lang, dass alle wichtigen Positionen durch Männer besetzt sind, dann träumen sich junge Mädchen auch nicht in diese Führungspositionen hinein. Ja? Und das ist eben der Unterschied. Und sprachlich kann man das dann eben auch schon vorbereiten, indem man eben sagt, ja, eine Bundeskanzlerin oder ein Kaiser, kann auch eine Kaiserin sein. Ja?
Herr Kruse, Dankeschön für Ihren Anruf hier unter der 0800 2254 2254 zum Thema Schubladendenken, Vorurteile. Und die Telefonnummer, unsere Telefonnummer, die 0800 2254 2254, die hat jetzt Cornelia Damm gewählt. Frau Damm, schönen guten Tag.
Ja, ich grüße die Runde. Ich wollte noch mal einen Gedankengang mit reingeben, den Sie gerade in dem Vorsatz, den Sie gesagt haben, auch noch mal erwähnt haben. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, ich war auch nicht sehr zufrieden festzustellen, dass ich Vorurteile habe, die völlig von alleine funktionieren. Und ich wusste, da habe ich immer dran zu arbeiten. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wie kommt das eigentlich? Es ist also, ich vergleiche das ein bisschen mit Computer. Computer hat Hardware und Software. Das heißt, je nachdem, welche Hardware ich in den Computer einbaue, hat er bestimmte Verarbeitungsmechanismen. Und dann kommt die Software, die sagt, das und das und das soll alles bearbeitet werden. Und unser Gehirn besteht ja auch aus faktischer Materie. Und dieses Gehirn hat ein menschliches, tierisches, egal wie, oder alle Wesen, die auf der Welt sind, haben Verarbeitungsmechanismen über Sinneswahrnehmungen, die da sind. Das heißt, das, was wir von außen reinbekommen, als Reize, verarbeitet unser Gehirn ja auch. Sodass wir ja auch nicht jeden Reiz neu in eine eigene Schublade stecken, sondern das Gehirn sortiert vor. Das heißt, da ist auch ein Verarbeitungsmechanismus, wo ich nicht sagen kann, hey, ich hätte gerne ein sehr aufgeräumtes Gehirn und wäre gerne zu allen sehr gerecht, sondern das Gehirn bietet mir nur eine bestimmte Art an.
Das heißt, Sie glauben, die Vorurteile haben auch eine Funktion?
Mit Sicherheit haben die eine Funktion. Mhm. Also wir können ja jetzt nicht jeden Tag, jeden Reiz völlig neu quasi in eine Schublade ablegen und es alles einzeln bedenken. Das wissen wir, wenn wir jemanden treffen, Frau, Mann, egal oder dazwischen. Wir haben sofort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden haben wir ein Gefühl für jemanden. Das hat auch mit Vorerfahrungen zu tun. Und ich dachte einfach, es gibt dieses Vorsortieren, das hat ja aber auch eine Funktion, denn unser Gehirn, also bei Autisten zum Beispiel, gibt es diese Abtrennung nicht. Da kommt alles sehr ungefiltert. Das heißt, diese Menschen sind ja Themen, welche Sorte Autismus und wie schwerwiegend das ist, sind ihren Sinnesreizen total ausgeliefert und völlig überfordert. Damit möchte keiner von uns ausgestattet sein. Ja. Und ich finde es wichtig, das auch zu wissen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das entschuldige, aber wenn ich die Bauart meines Gehirns, die Funktionsweise nicht weiß und nicht respektiere, dann arbeite ich mich ja ewig an etwas ab, was ich gar nicht ändern kann.
Ja, Herr Förster, was würden Sie sagen?
Ja, es ist genauso. Sie haben das sehr, sehr schön beschrieben. Also das Gedächtnis ist eben in einer bestimmten Weise aufgebaut. Das ist in einer bestimmten Weise aufgebaut. Ja, wir haben da Filter tatsächlich, die uns auch Verstehen ermöglichen. Ja, wir wollen ja auch jetzt nicht ewig über irgendetwas nachdenken. Also wenn ich zum Beispiel eine Frau treffe auf einer Fete, dann habe ich dadurch, dass sie Frau ist, allein diese Schublade geöffnet und habe daran alle möglichen Informationen, die mir ermöglichen, sofort ins Gespräch einzusteigen. Zum Beispiel, indem ich vielleicht denke oder unterstelle, dass sie sich mehr für Kultur interessiert als für Fußball. Ja, das sind also Prozesse, die sich in Millisekunden abspielen, aber ich habe in dem Moment ein Gesprächsthema, ja, was mir einfällt. Ich kann auf sie zugehen und fange vielleicht an mit der letzten Sendung im Deutschlandfunk oder so. Ja, also und habe damit also erstmal eine Möglichkeit, mit ihr zu unterhalten. Ich kann damit völlig falsch liegen. Vielleicht kennt sie die Sendung gar nicht oder kennt sie den Sender gar nicht.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein, ne? Aber vielleicht ist sie sogar Fußballfan und ich habe genau das jetzt irgendwie nicht angesprochen. Aber was das erstmal macht, ist ja, es erleichtert Kommunikation, es erleichtert Reaktionen und ich meine, evolutionär gesehen, Sie sprachen von der Hardware, hatte das wahrscheinlich mal die Funktion, dass wir Gefahr von Vertrautem unterscheiden konnten.
Ja, und das hat viele Funktionen. Ne? Das hat ja auch, sage ich mal, Partnerwahl als Funktion. Und die läuft ja so subkutan unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung. Ja. Also es sind gleichzeitig so viele Programme in Arbeit. Ich mache das mal in Computersprache, was ich eigentlich nicht gerne mag. Aber mit dem Modell sind wir ja ein bisschen vertraut allgemein. Es laufen so viele Sachen gleichzeitig ab, wenn wir die gleichzeitig alle abarbeiten wollten. Wären wir völlig überfordert und total, sag ich mal, außer Betrieb geschaltet, weil wir die ganze Zeit über die Großhirnrinde versuchen würden, was zu verstehen.
Ja, und
die tieferen Hirnschichten räumen da ja ein bisschen Weg frei.
Ja, und es ist natürlich, auf das eine ist, dass wir natürlich mit einer festen Struktur zu tun haben, das sagen wir ja auch, nur es ist durchaus auch umlernbar. Ja, und da sind die Medien dran beteiligt, da sind wir selbst dran beteiligt, die selbstreflektiert daran gehen können. Also man kann es tatsächlich, wir reden ja von Software, also man kann diese Software auch umbauen, aber ich gehe mit Ihnen, dass man das nicht natürlich 100% schafft.
Also die Funktion der Vorurteile jetzt auch mal angesprochen. Frau Damm, danke schön dafür. Ich würde gerne noch Frau Föhringer hier zu uns in die Runde holen. Eleonore Föhringer, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Können Sie mich hören?
Sie haben Erfahrungen mit Vorurteilen, wollten die uns schildern?
Ja, also selber schon seit jüngster Kindheit, weil ich in Baden-Württemberg geboren bin und dann in die erste Klasse im Bayerischen Wald absolvieren musste und mit meinem Dialekt nicht akzeptiert wurde. Witzigerweise wurde ich dann als Preußin bezeichnet, aber und auch verprügelt. Und dann war ich später wieder in Baden-Württemberg. Und dann war es andersrum, dann später in Schleswig-Holstein. Man räumt Leute in Schubladen, wo sie teilweise gar nicht hineingehören. Aber im Vorgespräch hatte ich eigentlich über was anderes gesprochen. Und zwar hat mir Vorurteile können auch weggehen. Eine Freundin hat mir letztens gesagt,
Wir kennen uns seit 20 Jahren und ich selber habe 5 Kinder. Und sie hat mir gesagt, dass sie durch mich das Vorurteil gegen kinderreiche Familien verloren hat. Und war mir so gar nicht bewusst, aber mir ist es halt offen. Es war offensichtlich, wie Menschen mich angeschaut haben, ne? Wenn man da so 5 kleinere Kinder hinter sich herlaufen hat. Aber wenn man jetzt mit 5 erwachsenen, jungen, schönen Menschen irgendwo auftaucht und die sagen, das ist meine Mutter, dann ist die Wahrnehmung eine ganz andere.
Eine kurze Frage habe ich an Sie, als Ihre Freundin Ihnen das gestanden hat. Das heißt ja, wir haben ja ganz vorhin mal darüber gesprochen, sich für sein Vorurteil auch zu entschuldigen. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich wusste, sie hat es mich nicht spüren lassen. Aber das war halt so ein Gedanke, den sie aus der Kindheit wohl mitgebracht hat. Und wir haben halt über Vorurteile im Allgemeinen gesprochen in unserem Gespräch. Und darauf ist sie dann dazu gekommen.
Unser Thema zusammen mit Vanessa Wu und Jens Förster, Vorurteile, und dazu schreibt uns Jan Hinrichsen aus Garding: Ich denke, dass Vorurteile Zeichen von Denkfaulheit, Empathielosigkeit und Intoleranz sind. Als vernunftbegabte Wesen sollten wir Nächstenliebe, Wahrheit und Gerechtigkeit leben, schreibt Jan Hinrichsen auf unsere Sendung hin, der Vorurteilen gewidmet. Christian Braukmann habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Braukmann.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich selber habe das Vorurteil, dass Deutschlandfunkhörer relativ alt sind.
Aha.
Und das wurde mir vollumfänglich bestätigt.
Sie sind doch erst 53.
Das ist ja der Punkt, ja. Und es hat viele Perspektiven, denn mit 53 als in Anführungsstrichen alter weißer Mann werde ich von anderen Gruppen als alt wahrgenommen. Aus Sicht der Deutschlandfunkhörer bin ich wahrscheinlich eher relativ jung. Also was ich sagen will, das hat immer viele Dimensionen, weil Menschen nun mal viele Attribute haben. Hautfarbe ist eins. Der Dialekt ist ein anderes Attribut. Ob ich vielleicht eine Rolle als Vater habe, als Kollege und so weiter. Ja. Und am Ende geht es darum, dass man hinter diese erste Schublade einfach mal dahinter guckt. Es gibt zum Thema Migration, wir hatten das vorhin mit Asiaten, gibt es natürlich in der großen Schublade noch eine Menge kleine Schubladen. Und ich glaube, wir wären schon einen großen Schritt weiter, wenn wir in der großen Schublade die kleineren Schubladen.
Wie machen Sie denn das ganz persönlich? Wie ziehen Sie die kleinen Schubladen auf oder wie finden Sie die?
Ich bin beruflich international viel unterwegs gewesen und ich habe mit allen möglichen Ethnien zusammengearbeitet. Mit Moslems, mit Juden, mit Christen, Atheisten, mit Hindus. Und da habe ich die Guten alle kennengelernt. Ja, das heißt, ich weiß, es gibt in jeder Schublade gibt es die Schublade für die Guten. Aber ich weiß eben auch, dass es da andere Schubladen gibt. Auch bei ethnisch Deutschen gibt es viele, viele Schubladen. Ja? Und dann nicht einfach pauschal einen Stempel auf eine große Gruppe zu drücken, sondern einfach zu wissen, da gibt es noch andere dahinter. Vielleicht frage ich erst noch mal 1-2 Fragen, bevor ich denjenigen besser einsortieren kann und nicht gleich in der großen Schublade fallen.
Also Sie würden die Verantwortung, gegen Vorurteile vorzugehen, auf jeden Fall im persönlichen Bereich sehen. Ja, Frau Wu, sehen Sie das auch im persönlichen Bereich oder eher als gesellschaftlichen Auftrag?
Beides. Natürlich kann jeder für sich persönlich entscheiden. Ich räume jetzt mit meinen ganzen Vorurteilen auf, aber jetzt, wo wir auch immer mehr in die Richtung gegangen sind, naja, Menschen haben Vorurteile, sie haben Funktionen, sie helfen uns zu denken, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, es ist gar nicht möglich, gar keine Vorurteile mehr zu haben oder nur noch sehr stark zu differenzieren und nie wieder denkfaul zu sein und stattdessen Empathie und Wahrheit zu suchen, wie uns ein Hörer geschrieben hatte. Irgendwo muss man halt anfangen. Und da finde ich schon, dass Gesellschaft und Einstellungen und Werte einfach eine zentrale Rolle spielen und wir politisch vielleicht auch priorisieren müssen. Wir müssen sagen, so, was ist mir wichtig in dieser Gesellschaft, in welcher Gesellschaft möchte ich leben, was sind eigentlich meine Werte und wo fange ich jetzt an, konkret mit meinen Vorurteilen aufzuräumen oder da wirklich spezifisch nachzufragen. Es ist nämlich auch faul zu sagen, naja, es gibt eben Vorurteile. Wir sind nicht frei davon und sie helfen uns ja auch irgendwo. Das ist auf einer anderen Seite dann denkfaul.
Herr Förster?
Naja, für mich gibt es eben auch diese eine Möglichkeit, dass ich mich damit auseinandersetze und das kostet Energie und da muss ich priorisieren, also welche Vorurteile gehe ich persönlich an. Und ich denke, dass die Politik und die Gesellschaft da auch einen starken Anteil mit hat. Also ich finde es gut, dass es Antidiskriminierungsgesetze gibt, weil sie uns immer wieder daran erinnern, dass es eben nicht okay ist, andere zu beleidigen und zu diskriminieren. Und insofern ist es beides. Also ich muss auf mich schauen und ich kann versuchen, diese Gesellschaft und Politik mit zu formen, indem ich wähle oder indem ich selbst aktiv werde.
Können Sie da was mit anfangen, Herr Braukmann?
Also wenn das Stichwort gesellschaftliche Aufgabe hochkommt, denke ich immer, am Ende fühlt sich niemand dafür verantwortlich. Mhm. Und natürlich kann man nichts gegen politische Programme haben, die für Aufklärung sorgen. Ich habe nur immer das Gefühl, dass genau die Leute, die es eigentlich nötig hätten, mit solchen Programmen konfrontiert zu werden, davon nichts mitbekommen. Genauso mit der Berichterstattung. Mhm. Was glauben Sie denn, wer heute hier zuhört? Sind das die Leute, die sich viele Gedanken über Vorurteile machen? Ich glaube schon. Ja, aber ja. Die vor allem Vorurteile haben, die erreicht man so nicht.
Ja, also da gehe ich ganz mit. Nur ich denke auch, wir, also wenn wir uns jetzt mal für die Guten halten, müssen uns auch immer wieder versichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also dafür machen wir es auch, ne? Dass wir uns immer wieder versichern, dass das, was wir machen, auch okay ist in dieser ganzen Attacke, die jetzt von außen kommt. Deutschland hat sich schon auch ein bisschen verändert und Rechtsradikalismus ist wieder mehr en vogue geworden. Sexismus ist salonfähig wieder geworden. Also ich denke, da sich als wir sozusagen uns so begreifen und nochmal zu versichern, ist auch wichtig.
Herr Braukmann, danke schön für Ihren Anruf hier am Schluss der Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und möchte vielleicht zum Schluss zwei Hörermails noch vorlesen. Rüdiger Arns geht in die Richtung: Ich glaube, Vorurteile sind fester Bestandteil der menschlichen Existenz und fester Bestandteil der menschlichen Existenz. Ah ja, ab zweimal. Okay, menschlicher Existenz, also fester Bestandteil. Wir beurteilen alle Menschen, denen wir begegnen, reflexartig, um eine potenzielle Gefahr einzuschätzen. Je weniger Information, desto größer das Vorurteil. Man sollte sich dessen bewusst sein und bereit sein zu revidieren. Und da haben wir ein schönes Beispiel bekommen von Martina Körner aus Neumünster. Neulich musste mein kleiner Pekinese einmal zum Tierarzt. Im Wartezimmer war nur noch ein Platz frei. Daneben saß ein stark tätowierter junger Mann mit Kampfhund an der Leine. Obwohl ich seit über 50 Jahren Hunde verschiedener Rassen habe, ertappte ich mich sofort bei meinem Vorurteil und wollte erst das Wartezimmer verlassen, um draußen zu warten. Da habe ich mich dann aber so sehr geschämt und habe mich neben den Mann mit Kampfhund gesetzt. Am Ende war es ein sehr, sehr nettes, intelligentes Gespräch, das mir noch heute in guter Erinnerung bleibt. Der Pekinese hat sich übrigens prima mit dem Kampfhund amüsiert. Dieses Erlebnis hat mich auf die richtige Spur gebracht und damit möchte ich diese Sendung über Vorurteile gerne beenden. Ich danke ganz herzlich allen Hörern und Hörerinnen, die angerufen haben oder uns geschrieben haben. Ich bedanke mich bei Vanessa Wu, Journalistin und Podcasterin Rise and Shine. Hören wir demnächst mal wieder. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Und Jens Förster, Sozialpsychologe mit dem Buch Schublade auf, Schublade zu, die verheerende Macht der Vorurteile, können wir uns alle noch beschäftigen und das Ganze noch vertiefen. Herr Förster, danke schön.
Ich danke Ihnen, Frau Heise.